Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pomp mich mal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Stell dir mal Folgendes vor. Du gehst abends nach dem Büro nach Hause, klappst den Laptop zu und ja, legst dich einfach schlafen.
Mhm.
Aber während du träumst, bleibt dein Rechner an. Ein unsichtbarer Mitarbeiter loggt sich ein, analysiert die aktuellen Unternehmensdaten, findet einen extrem kritischen Fehler in eurer neu gelaunchten App, erstellt ein detailliertes Dashboard für das Team und schreibt dann sogar noch den Programmiercode, um das Problem direkt zu beheben.
Ja, das klingt völlig verrückt, aber...
Genau, und wenn du am nächsten Morgen deinen ersten Kaffee trinkst, liegt die fertige Lösung samt Bericht auf deinem digitalen Schreibtisch. Genau dieses Szenario ist echt keine Science-Fiction mehr.
Absolut nicht. Und was wir hier beobachten, ist wirklich ein fundamentaler Wendepunkt. Wir sprechen in unserer heutigen Analyse nämlich nicht mehr über KIs, die dir auf Kommando einen Text zusammenfassen oder, weißt du, ein nettes Gedicht schreiben.
Mhm, die klassischen Chatbots halt.
Genau. Wir sprechen heute über autonome Agenten. Also der Fokus verlagert sich massiv von der reinen Textgenerierung hin zu echten, handfesten und vor allem komplexen Arbeitsabläufen.
Und genau das ist unser Ziel heute. Am Ende unserer Analyse wirst du genau verstehen, wie diese neuen Agentensysteme unter der Motorhaube eigentlich funktionieren. Wir klären, wie sie sich in unsere bestehenden Werkzeuge einhaken, wie sie buchstäblich die Maus über deinen Bildschirm bewegen.
Ja, das ist ein richtig spannender Punkt.
Finde ich auch. Und wir schauen uns an, warum dieser radikale Fokus auf den B2B-Markt eine direkte, ja, fast schon verzweifelte strategische Antwort auf den brutalen Preiskampf in der KI-Branche ist.
Mhm.
Aber bevor wir uns da in diese fast schon unheimlichen Automatisierungsszenarien stürzen, müssen wir, glaube ich, eine Sache klären. Wo stehen wir eigentlich gerade technisch? Ist das am Ende des Tages nicht doch einfach nur ein leicht verbessertes Sprachmodell?
Das ist tatsächlich ein total häufiger Irrglaube. Der Kernunterschied liegt wirklich im Grad der Autonomie und eben im Umgang mit echter Komplexität.
Okay, wie meinst du das genau?
Also bisher hatten wir es fast ausschließlich mit reaktiven Systemen zu tun. Du gibst einen präzisen Prompt ein, die KI generiert eine Antwort. Du hast eine Nachfrage, die KI antwortet wieder.
Ja, Ping-Pong quasi.
Exakt. Das ist ein isolierter, vom Nutzer getriebener Vorgang. Was in den internen Dokumentationen zu diesen neuen Systemen, also zu ChatGPT Work, beschrieben wird, ist proaktives Handeln. Ein zielgerichtetes Handeln über einen längeren Zeitraum.
Mhm.
Du gibst der KI kein enges Stichwort mehr. Du gibst dir ein übergeordnetes Ziel.
Okay, aber das musst du mir genauer erklären. Ich meine... Ein Ziel vorzugeben ist schnell gesagt, aber wie bricht ein Sprachmodell, das ja eigentlich nur das nächste Wort vorher sagt, so ein ganzes Projekt auf?
Ja, technisch wird das durch eine komplett neue Generation von Basismodellen ermöglicht. In den Papieren wird das als Modellreihe GPT 5.6 bezeichnet.
Ah, okay.
Und was hier besonders spannend ist, diese Modelle gibt es in verschiedenen Varianten. Die tragen interne Projektnamen wie Sol, Terra und Luna.
Luna, okay. Klingt wie aus einem Sci-Fi-Film.
Ja, total. Und die sind eben nicht mehr in erster Linie darauf trainiert, gut zu plaudern. Die sind spezifisch darauf optimiert, professionelle Arbeitsprozesse abzubilden. Und ihre absolute Superkraft ist der Umgang mit Mehrdeutigkeit.
Warte, Mehrdeutigkeit? Du meinst die Tatsache, dass wir Menschen im Büroalltag eigentlich, naja, ständig unpräzise Dinge sagen?
Exakt das. Ich meine, in der realen Arbeitswelt sind Anweisungen doch super selten perfekte, logische Prompts.
Ja, leider.
Ein Chef sagt vielleicht, bereite das Launch-Meeting für morgen vor und schau mal, ob die Zahlen aus dem letzten Quartal da irgendwie reinpassen. Das ist unglaublich vage.
Stimmt, da müsste ein normaler Chatbot ja sofort aufgeben oder 10 Nachfragen stellen.
Genau. Aber die neue KI muss im Arbeitsverlauf selbstständig Anpassungen vornehmen. Sie muss diese Lücken logisch füllen. Wenn sie auf ein Hindernis stößt, also sagen wir mal ein fehlendes Dokument, bricht sie nicht ab.
Sie fragt auch nicht nach einem neuen Befehl.
Nein, sie sucht alternative Wege.
Das ist wirklich faszinierend. Also wenn ich das mal für uns übersetze, das ist, als ob man bisher ein sehr schlaues Lexikon auf dem Tisch liegen hatte.
Mhm, guter Vergleich.
Man konnte alles nachschlagen. Aber man musste genau wissen, wie die Frage lautet.
Mhm.
Jetzt hat man plötzlich einen Chief of Staff, also einen echten menschlichen Projektmanager neben sich sitzen. Dem werfe ich im Vorbeigehen so einen Halbsatz zu Und der läuft selbst los, überlegt sich die Einzelschritte und liefert ein fertiges Ergebnis.
Ja, perfekt zusammengefasst. Und das ist keine Magie, sondern hat eine sehr interessante technische Herkunft. Diese ganze Agentenarchitektur baut nämlich massiv auf dem Entwicklertool Codex auf.
Warte mal, Codex, das war doch diese KI, die Programmierern geholfen hat, Code zu schreiben, oder?
Richtig. Codex war ursprünglich rein dafür da, Softwareentwickler zu unterstützen. Und wenn du programmieren willst, musst du extrem logisch, sequenziell und ja, strukturiert vorgehen.
Klar, sonst funktioniert das Programm nicht.
Genau. Code muss fehlerfrei ineinandergreifen, sonst stürzt alles ab. Die Entwickler haben nun diese stark analytische, logikbasierte Architektur, die gelernt hat, Probleme in Wenn-Dann-Schleifen zu zerlegen, einfach auf allgemeine Geschäftsaufgaben übertragen.
Ah, okay. Das heißt, die KI plant ein Marketing-Meeting, also quasi mit der gleichen unerbittlichen Logik, mit der sie auch ein Python-Skript schreiben würde.
Ganz genau.
Okay, das leuchtet ein. Aber Moment mal. Der beste menschliche Projektmanager nützt mir ja absolut gar nichts, wenn er vor einer verschlossenen Bürotür steht. Wenn diese KI wirklich als Manager agieren soll, braucht sie doch quasi die Schlüssel zum gesamten digitalen Königreich des Unternehmens, oder?
Völlig richtig. Ein Agent ohne Werkzeuge ist blind und nutzlos. Daher liegt der zweite große Schwerpunkt der neuen Systeme auf dem, was in den Dokumenten als grenzenloser Zugriff beschrieben wird.
Grenzenloser Zugriff, das klingt schon ein bisschen unheimlich.
Ja, die KI wird extrem tief in die digitale Infrastruktur integriert. Und das passiert im Wesentlichen auf drei Ebenen. Die erste Ebene, das sind Plugins und direkte Anbindungen. Die KI wird über Schnittstellen direkt mit Werkzeugen wie Slack, Microsoft Teams, Google Drive oder eben diversen CRM-Systemen verknüpft.
CRM, also Customer Relationship Management, die Kundendatenbanken, wo alle Vertriebskontakte und Verkaufszahlen liegen.
Genau diese. Die KI zieht sich also nicht mehr nur isolierte Dokumente, die du ihr mühsam hochlädst. Sie versteht organisch den gesamten Live-Kontext deiner Unternehmenskommunikation.
Krass.
Und die zweite Ebene, das sind dann Scheduled Tasks, also geplante Aufgaben. Das bedeutet, du kannst wiederkehrende Aufgaben komplett delegieren.
Hast du da ein Beispiel?
Klar. Du könntest sagen, fasse mir jeden Morgen um 8 Uhr alle wichtigen Slack-Nachrichten der Nacht aus dem internationalen Marketingkanal zusammen und erstelle mir ein Briefing.
Oh, da muss ich kurz unterbrechen, denn das allein ist schon genial. Endlich muss ich nicht mehr so tun, als hätte ich die 40 passiv-aggressiven Nachrichten von gestern Abend im Chat wirklich komplett gelesen.
Ja, das kennen wir alle.
Wenn das System das jeden Morgen völlig autonom macht, ohne dass ich einen Finger rühre, das spart im Jahr doch vermutlich ganze Arbeitswochen.
Definitiv. Aber die dritte Ebene der Integration, die ist die eigentlich revolutionäre und auch die technisch anspruchsvollste. In den Demos wird das als Computer-Use-Funktion bezeichnet.
Computer-Use, also sie benutzt wirklich den Computer.
Ja, es geht um echten Desktop- und Browserzugriff. Die KI operiert hier nicht mehr nur unsichtbar über irgendwelche versteckten Datenschnittstellen. Sie bedient den Computer exakt wie ein Mensch.
Wie ein Mensch.
Ja. Im Hintergrund klickt sie, sie tippt auf einer virtuellen Tastatur, bewegt den Cursor über den Bildschirm, öffnet Apps, sie markiert Texte, kopiert sie von einem Fenster und fügt sie im nächsten wieder ein.
Wow, okay, das ist ein grandioses Bild. Um bei unseren Metaphern zu bleiben. Bisher saß die KI sozusagen unter der Motorhaube, im Quellcode und hat da heimlich Benzin eingespritzt.
Mhm, schönes Bild.
Und jetzt sitzt sie plötzlich auf dem Fahrersitz, guckt direkt durch die Windschutzscheibe auf meinen Bildschirm und dreht physisch das Lenkrad meiner Maus.
Das ist eine exzellente Metapher. Sie agiert wirklich so, als würde ein echter, unsichtbarer Mitarbeiter an einem Rechner arbeiten.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wie sieht eine KI den Bildschirm? Wir Menschen haben Augen, wir erkennen Buttons und Textfelder. Aber für einen Computer ist ein Bildschirm doch erstmal nur eine riesige Menge an bunten Pixeln.
Ja, das war lange das Problem.
Woher weiß die KI denn, dass der rote Kasten oben rechts der Schließen-Button ist und nicht einfach nur ein Teil von einem Bild?
Das ist genau die technische Hürde, die hier genommen wurde. Die KI nutzt dafür hochentwickelte visuelle Modelle. Die analysieren das Bild auf dem Monitor in Bruchteilen von Sekunden semantisch.
Semantisch? Das heißt auf die Bedeutung bezogen?
Genau. Sie erkennt nicht nur Pixel, sondern sie begreift wirklich, das ist eine Benutzeroberfläche. Das ist ein Textfeld, das ein Passwort erwartet. Das ist ein Dropdown-Menü. Sie mappt das sichtbare Bild quasi auf eine interne logische Struktur.
Ich merke schon, wie sich bei mir gerade so eine Mischung aus totaler Faszination und leichter Panik breit macht. Ein Programm, das selbstständig durch meine Ordner navigiert, Klicks ausführt und Daten verschiebt, das klingt nach einem massiven Kontrollverlust.
Das kann ich total nachvollziehen.
Wie behalte ich denn da die Zügel in der Hand? Ich meine, warum um Himmels Willen sollte eine Firma ein so invasives System erlauben?
Diese Reaktion ist völlig verständlich. Diese Frage treibt gerade sämtliche IT-Sicherheitsabteilungen der Welt um. Um zu verstehen, warum dieses Risiko überhaupt eingegangen wird, schauen wir uns am besten ein konkretes Praxisbeispiel an. Das wird in den Demonstrationen sehr prominent gezeigt.
Okay, gerne.
Es ist der Workflow einer fiktiven Neobank. Daran lässt sich nämlich perfekt nachvollziehen, warum erst durch diese Computer-Use-Funktion abteilungsübergreifende Probleme gelöst werden können.
Okay, spielen wir das doch mal durch. Nehmen wir an, du und ich, wir leiten das Team dieser Bank. Wir stehen kurz vor dem Launch unserer brandneuen Banking-App für den internationalen Markt.
Gut, der Prozess startet bei dir im Marketing. Du lädst das aktuelle Firmenlogo und die Brand-Guidelines hoch, also eure strengen Markenrichtlinien.
Okay.
Du gibst dem Agenten den simplen Auftrag, entwickle erste Ideen für unsere Launch-Kampagne in Südamerika. Da die KI diese Markenrichtlinien nicht nur liest, sondern tiefgreifend versteht, spuckt sie nicht einfach irgendwelche generischen Stockbilder aus.
Das wäre ja auch unbrauchbar.
Genau. Sie erstellt extrem konsistente Moodboards, die exakt zu euren definierten Firmenfarben passen. Und anschließend wandelt sie diese ersten Konzepte völlig ohne dein Zutun in eine aufgeräumte, professionelle Präsentation für das nächste Vorstandsmeeting um.
Also ganz ehrlich, das ist super, aber wenn wir kritisch bleiben, das ist im Grunde noch im Rahmen dessen, was wir von moderner KI sowieso erwarten. Bilder generieren und Slides bauen, das kennen wir schon.
Da hast du recht.
Wo kommt denn jetzt dieser echte Agentencharakter ins Spiel, von dem du vorhin gesprochen hast?
Der zeigt sich genau jetzt, in den Wochen nach dem Launch der App. Wir verlassen das Marketing und wechseln gedanklich in die Datenanalyse. Du bittest die KI, ganz banal, prüfe mal, wie der internationale Launch eigentlich läuft.
Okay, eine sehr weite Frage.
Ja, und jetzt beginnt der Agent, selbstständig zu arbeiten. Er zieht sich Daten aus völlig verschiedenen Quellen zusammen, er liest Nutzerfeedback aus dem App Store, zapft Metriken aus eurer internen Datenbank an und analysiert sogar die frustrierten Kommentare der Support-Mitarbeiter in euren Teamchats.
Er verknüpft also aktiv unstrukturierte Texte aus Slack mit harten, strukturierten Zahlen aus der Datenbank.
Exakt. Und weil er das alles parallel verarbeitet, erkennt er plötzlich ein Muster, nach dem du gar nicht gesucht hast. Er stellt fest, dass die Aktivierungsraten der neuen App-Nutzer in Mexiko extrem und ungewöhnlich niedrig sind.
Wow. Das bedeutet, die KI hat nicht einfach nur stumm eine Tabelle mit Zahlen ausgespuckt. Sie hat ein echtes, geschäftskritisches Problem identifiziert, ohne dass ich explizit gesagt habe, analysiere den Markt in Mexiko.
Ganz genau. Und jetzt wird sie proaktiv. Sie erstellt automatisch ein interaktives Live-Dashboard, das genau dieses Problem visualisiert. Über eine neue Funktion, die in den Dokumenten Sites genannt wird, veröffentlicht die KI dieses Dashboard direkt als interne Webseite.
Wahnsinn.
Ja, sie generiert eine sichere URL und postet diesen Link völlig eigenständig im Slack-Kanal der Entwicklungsabteilung mit dem Hinweis auf das Problem. Und das Dashboard aktualisiert sich ab sofort selbst.
Das ist der Moment, in dem wirklich die Silos fallen. Die KI schlägt vollautomatisch die Brücke von der reinen Datenanalyse rüber zur Kommunikation im Team. Aber ein Problem zu benennen ist ja eine Sache. Wie wird der Fehler in Mexiko denn jetzt behoben?
Hier betreten wir die Ebene des Computer Use. Wir sind jetzt in der Engineering-Abteilung. Ein Entwickler sieht die Nachricht und öffnet einen Simulator für eure Smartphone-App auf seinem Bildschirm. Dann nutzt er eine spezielle, neue Tastenkombination, nämlich Command-Command. Damit erstellt er einen sogenannten App-Shot.
Ein App-Shot? Ist das einfach ein schicker Name für einen Screenshot?
Eben nicht. Das ist ein absolut entscheidendes technisches Detail. Ein normaler Screenshot ist ein flaches Bild. Ein App-Shot ist ein intelligentes, tiefes Abbild.
Okay, wie tief?
Sehr tief. Wenn du das auslöst, zieht die KI nicht nur die Pixel, sondern sie kopiert die gesamte unsichtbare technische Struktur, die im Hintergrund der App liegt. Sie weiß exakt, welches Feld ist ein Button, welche Datenstruktur verbirgt sich dahinter, wie heißt die Variable. Sie hat den totalen technischen Kontext.
Ah, das beantwortet meine Frage von vorhin, wie die KI sieht. Sie guckt gar nicht nur auf das Bild, sie liest quasi die Matrix dahinter.
Richtig. Und jetzt übergibt der Entwickler die Steuerung. Er nimmt die Hände von der Tastatur und schaut zu, wie sich der Cursor wie von Geisterhand über den Simulator bewegt.
Das stelle ich mir echt gespenstisch vor.
Ist es auch. Die KI klickt sich selbstständig durch den Registrierungsprozess eurer App, wählt das Land Mexiko aus und versucht, eine Testtelefonnummer im mexikanischen Format einzugeben. Und dabei reproduziert sie den Fehler live vor den Augen des Entwicklers.
Ah, die App stürzt ab.
Genau, sie blockiert, weil sie das gültige mexikanische Nummernformat schlichtweg nicht akzeptiert. Der Fehler ist bewiesen.
Das ist wirklich abgefahren. Aber um das abzuschließen, muss sich jetzt doch wieder ein menschlicher Programmierer hinsetzen und den fehlerhaften Quellcode umschreiben?
Nein, überhaupt nicht. Die KI greift im Hintergrund direkt auf ihre Codex-Fähigkeiten zurück, über die wir vorhin gesprochen haben.
Ach, weil sie ja eigentlich programmieren kann?
Richtig. Da sie das Problem verstanden hat, analysiert sie die Codebasis der App. Sie schreibt komplett eigenständig den passenden Code, um die Nummernvalidierung für Mexiko zu reparieren. Und dann legt sie dem Entwickler den fertigen, sogenannten Pull-Request vor.
Okay, für alle Zuhörer, die nicht täglich in der Softwareentwicklung stecken, ein Pull-Request ist im Grunde ein konkreter Vorschlag für eine Codeänderung. Das ist so, als würde ein Kollege ein Dokument im Überarbeitungsmodus schicken. Der Hauptentwickler muss sich den neuen Code ansehen, prüfen, ob er Sinn macht und ihn dann offiziell freigeben.
Genau so ist es. Der Mensch hat hier also immer das letzte Wort. Aber wenn man sich das mal in der Gesamtheit anschaut, wird klar, warum das so ein Umbruch ist.
Absolut.
Dieses Beispiel illustriert extrem eindrucksvoll, wie die KI den roten Faden durch ein Unternehmen webt. Sie startet bei visuellen Brand-Guidelines, geht rüber in komplexe Datenanalysen, moderiert die interne Kommunikation und endet bei harter Programmierung. Es geht nicht mehr um Einzeltasks, es geht um fließende Workflows über alle Grenzen hinweg.
Das ist wirklich beeindruckend. Aber, und das ist jetzt ein riesiges Aber, hier muss ich hart reingrätschen. Wir haben gerade gehört, dass eine KI tiefgreifenden Quellcode ändert. Sie liest sensible interne Datenbanken aus.
Ja.
Sie postet Live-Dashboards im Firmenchat und steuert den Mauszeiger in einer Banking-Umgebung. Ich meine, wenn ein System so massiv in den Maschinenraum eines Unternehmens eingreift, dann muss die Sicherheit doch nicht nur gut, sondern absolut wasserdicht sein.
Ohne Zweifel.
Ein unüberlegter Klick. Ein halluzinierter Codefehler oder, noch schlimmer, ein unbefugter Abfluss von Bankdaten. Das wäre eine absolute Katastrophe für jede Firma. Wie in aller Welt wird das abgesichert?
Diese Bedenken sind völlig legitim. Und die Industrie weiß natürlich auch, dass die Technologie sofort scheitern wird, wenn sie das Vertrauen hier verspielt. Deshalb beschreiben die Papiere eine extrem strikte Sicherheitsarchitektur.
Okay, wie sieht die aus?
Die ist wie ein Käfig um diese Agenten gebaut. Man muss das sachlich einordnen. Diese Systeme operieren ausschließlich auf einer Enterprise-Infrastruktur. Das ist kein Tool für den privaten Bastler zu Hause. Das Fundament ist für den harten Compliance-Einsatz in Konzernen konzipiert.
Das heißt, die Admins haben die volle Kontrolle.
Die absolut granulare Kontrolle. Sie legen auf Knopfdruck fest, auf welche Ordner die KI zugreifen darf, welche Datenbanken absolut tabu sind und welche Aktionen sie überhaupt ausführen kann. Und es gibt eine sogenannte Compliance-API.
Also eine Art unlöschbares Logbuch für Revisoren.
Exakt. Jeder Befehl, jeder Klick, jede Konversation der KI wird lückenlos und manipulationssicher aufgezeichnet. Aber das Wichtigste ist das Auto-Review-System.
Wie funktioniert das?
Wenn die KI im laufenden Prozess etwas tun will, das gefährlich sein könnte, also zum Beispiel eine E-Mail an einen externen Kunden schicken oder Daten massenhaft exportieren, dann greift sie nicht direkt auf das System zu.
Sondern?
Bevor die Aktion ausgeführt wird, springen im Hintergrund andere, spezialisierte KI-Modelle an. Deren einzige Aufgabe ist es, die geplante Aktion des Agenten auf Risiken zu prüfen. Nur wenn diese unabhängigen Wächtermodelle grünes Licht geben, darf der Agent die Aktion wirklich ausführen.
Und die Entwickler behaupten, das sei sicher?
Also die internen Sicherheitstests, das sogenannte Red Teaming, bei dem eigene Hacker versuchen, das System in die Knie zu zwingen, die zeigen laut Dokumenten, dass dieser Auto-Review-Mechanismus 100% der Angriffsversuche erfolgreich blockiert hat.
100%? Ganz ehrlich, da muss ich skeptisch bleiben. 100% Erfolgsquote in internen Labortests, das ist beeindruckend für eine Präsentation.
Ja, das stimmt.
Aber wir wissen beide, dass die reale Welt deutlich chaotischer und bösartiger ist als so ein gut kontrolliertes Whitepaper-Szenario. Sobald so ein System mit diesen weitreichenden Rechten auf die freie Wirtschaft losgelassen wird, werden echte Hacker doch in der Sekunde neue Wege suchen, um es auszutricksen. Dieses Restrisiko bleibt gewaltig.
Das ist ein absolut fairer und wichtiger Punkt. Technologie im Labor und Technologie im Feld sind zwei völlig verschiedene Welten. Das Restrisiko ist am Ende der Preis für diese enorme Autonomie.
Lass uns an dieser Stelle mal einen Schritt zurücktreten und auf das große strategische Bild schauen. Wenn die Risiken so hoch sind und der Aufbau dieser Systeme so unfassbar komplex ist, warum passiert dieser Schritt dann genau jetzt?
Gute Frage.
Wenn wir uns erinnern, der anfängliche massive Hype um KI wurde ja komplett von den Endkonsumenten getrieben. Wir alle haben privat mit Chatbots herumgespielt. Warum fokussiert sich der KI-Pionier plötzlich so verbissen auf den, seien wir ehrlich, oft sehr trockenen B2B-Markt?
Das ist vielleicht die spannendste Frage unserer heutigen Analyse, denn sie führt uns tief in die knallharte Marktdynamik der Tech-Branche. Die Dokumente lassen zwischen den Zeilen zwei wesentliche Marktentwicklungen erkennen, die diesen gewaltigen Strategiewechsel förmlich erzwingen.
Was ist denn der erste Treiber?
Der erste ist der direkte, brachiale Angriff im B2B-Segment durch die Konkurrenz. Nehmen wir Anthropic. Die haben bereits vor einiger Zeit mit Claude Cowork ein System vorgestellt, das extrem erfolgreich genau in diese Kerbe schlägt. Eine KI, die als echter Agent für Arbeitsaufgaben agiert.
Ah, okay.
Mit tiefem Dateizugriff und angebundenen Business-Apps. Damit haben sie den Markt für Software as a Service, kurz SaaS, schon massiv aufgemischt.
Für unsere Zuhörer, SaaS ist im Grunde alles, was Unternehmen heute an Software aus der Cloud mieten, also von Salesforce bis zu Buchhaltungsprogrammen. Die Konkurrenz wildert also bereits extrem erfolgreich in den Revieren, in denen Unternehmen richtig viel Geld für Software ausgeben.
Ganz genau. Und die Einführung von ChatGPT Work ist die unausweichliche, direkte Antwort darauf. Man darf im hochprofitablen Enterprise-Sektor auf keinen Fall den Anschluss verlieren. Dort liegen die gigantischen Budgets.
Das leuchtet absolut ein. Man muss dort kämpfen, wo der Konkurrent seine Fahnen in den Boden rammt. Und was ist der zweite Grund?
Der zweite Grund ist noch viel pragmatischer. Es ist schlicht die Flucht vor dem drohenden Preiskampf der Tech-Giganten im Endkonsumentenmarkt.
Flucht?
Ja. Bei den Privatnutzern rüsten Unternehmen wie Meta und Apple momentan enorm auf. Meta hat beispielsweise erst kürzlich das Modell Muse Spark 1.1 veröffentlicht. Und sie fahren eine extrem aggressive, fast schon zerstörerische Preisstrategie.
Wie äußert sich das?
Dieses Modell ist deutlich leistungsfähiger als viele offene Modelle und wird unglaublich billig in den Markt gedrückt. Metas klares Ziel ist es, den Massenmarkt für Endkonsumenten zu monopolisieren.
Das ergibt strategisch natürlich Sinn. Meta und Apple haben ja einen unschlagbaren Vorteil. Sie haben die unfassbare Distributionsmacht. Wenn Meta eine neue KI einfach stillschweigend per Update in WhatsApp oder Instagram integriert, erreichen sie in einer einzigen Nacht Milliarden von Menschen. Da muss ich keine neue App runterladen, das ist einfach da.
Richtig. Apple hat die iPhones, Meta hat die täglichen Social-Media-Apps. Gegen diese schiere Marktmacht, einen reinen Kampf um den kleinen Privatnutzer führen zu wollen, der vielleicht 10 Euro im Monat für ein KI-Abo zahlt, das ist betriebswirtschaftlich ein Selbstmordkommando.
Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Es ist unglaublich teuer und extrem riskant. Für KI-Spezialisten ist es strategisch viel klüger, aus diesem blutigen Preiskampf auszusteigen und ins obere Stockwerk, also in den Enterprise-Sektor, auszuweichen.
Weil Unternehmen schlichtweg andere Schmerzgrenzen haben.
Exakt. Ein Großkonzern ist ohne weiteres bereit, Millionenbeträge über langfristige Verträge zu zahlen, wenn du ihm beweisen kannst, dass du seine Produktivität messbar steigerst. Dort liegt das echte, verlässliche Geld. Und in diesen Firmennetzwerken spielen die bestehenden Vertriebskanäle von Meta oder Apple plötzlich eine viel geringere Rolle.
Das bedeutet, dieser Fokus auf die Arbeit ist nicht einfach nur die nächste logische technische Evolution. Es ist eine pure überlebenswichtige Geschäftsstrategie, um nicht zwischen Meta und Apple zerrieben zu werden. Aber gibt es denn schon handfeste Beweise dafür, dass große Unternehmen bereit sind, dieses Risiko mitzugehen? Rechnet sich das in der Praxis schon?
Definitiv. Die Dokumente zitieren als Abschluss dieses strategischen Blicks ein sehr reales, greifbares Beispiel, das die Ausmaße deutlich macht.
Welches denn?
Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic nutzt diese neuen Agentensysteme bereits aktiv in ihren Kernprozessen. Sie standen vor der klassischen, unglaublich trockenen Aufgabe, die Customer Journeys ihrer globalen Wettbewerber zu analysieren.
Also die gesamten detaillierten Kundenerlebnisse vom Ticketkauf bis zur Landung?
Genau. Team von Analysten, tagelang manuell Daten sammeln, sich durch hunderte Webseiten klicken, endlose Excel-Tabellen erstellen und dann versuchen, das irgendwie visuell zu vergleichen.
Ja, reine Fleißarbeit.
Virgin Atlantic hat diesen Prozess nun umgedreht. Sie haben der KI ihre eigenen strukturierten Daten gegeben und sie beauftragt, die Nutzererlebnisse der relevanten Wettbewerber selbstständig zu recherchieren. Der Agent hat genau das getan, was wir vorhin besprochen haben. Er ist ins Netz gegangen, hat Webseiten analysiert, Datenpunkte verglichen und dann völlig eigenständig einen kompletten, sauberen Datensatz erstellt.
Wahnsinn.
Dieser Datensatz zeigte dem Management am Ende exakt auf, an welchen Touchpoints Virgin Atlantic besser performt als die Konkurrenz, wo sie gefährlich zurückliegen und in welche Bereiche dringend neues Budget fließen muss.
Und worüber reden wir hier beim Faktor Zeitersparnis?
Ein umfassender Analyseprozess, der dieses Team aus menschlichen Analysten früher mehrere harte Wochen gekostet hätte, wurde durch den Einsatz des Agenten auf wenige Stunden reduziert.
Wochen auf Stunden? Das ist heftig.
Das ist der ultimative ökonomische Beweis. Das ist der massive wirtschaftliche Hebel, den das mit sich bringt. Wenn ein Unternehmen Wochen an Recherchearbeit in ein paar Stunden konfirmieren kann, dann ist die Entscheidung auf Management-Ebene keine Frage des Obs mehr, sondern nur noch des Wann. Und genau das ist die Wette, die die KI-Entwickler hier eingehen.
Diese Dimensionen sind wirklich gigantisch. Lass mich das für dich, unseren Zuhörer, kurz auf den Punkt bringen. Wir haben uns in diesem Deep Dive eine Technologie angesehen, die unsere Definition von Arbeit massiv verändern wird. Wir erleben gerade live und in Farbe den Übergang von KIs, die uns bloß schlaue Antworten geben, hin zu echten digitalen Kollegen, die proaktiv und eigenständig handeln. Wir haben gesehen, wie diese Systeme unsere Apps bedienen, Daten aus unterschiedlichsten Quellen intelligent verknüpfen und abteilungsübergreifende Workflows völlig autonom steuern.
Von der Designidee bis zur Code-Korrektur.
Genau. Wir haben diskutiert, dass strenge Sicherheitsarchitekturen wie dieses Auto-Review-System verzweifelt versuchen, den drohenden Kontrollverlust abzufedern. Und wir haben vor allem verstanden, warum das ausgerechnet jetzt passiert. Der Fokus der gesamten Industrie verschiebt sich spürbar weg vom bunten Konsumenten-Chatbot hin zur messbaren Produktivitätssteigerung im B2B-Markt.
Einfach um dem gnadenlosen Preiskampf der großen Tech-Giganten auszuweichen. Wenn wir all diese Fäden zusammenziehen, drängt sich mir zum Abschluss eine fast schon philosophische, aber sehr praktische Frage auf, die über die reine Technik hinausgeht.
Welche ist das?
Naja, wenn die KI in der nahen Zukunft die gesamte handwerkliche Ausführung von Aufgaben übernimmt, vom mühsamen Sammeln der Daten aus drei verschiedenen Tools über den gezielten Klick in der Software bis hin zum Schreiben des perfekten Programmiercodes, was wird dann eigentlich unsere wichtigste menschliche Fähigkeit am Arbeitsplatz bleiben?
Das ist eine gute Frage.
Ist es vielleicht in ein paar Jahren nur noch die Kunst, die richtigen großen Ziele zu definieren und die moralischen oder strategischen Grenzen zu ziehen, innerhalb derer diese hochgradig autonomen Agenten überhaupt operieren dürfen?
Ein extrem starker Gedanke. Was bleibt als unsere Kernkompetenz, wenn die Maschine die perfekte Ausführung übernimmt? Sind wir dann nur noch die Regisseure in einem Orchester aus Softwareagenten? Das ist eine Frage, die wir nicht heute lösen werden, die uns aber alle in den nächsten Jahren massiv begleiten wird. Denk mal darüber nach, wie genau diese Verschiebung deinen eigenen Arbeitsalltag verändern könnte.
Definitiv.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in diese komplexen Dokumenten und diesen massiven Wandel einzutauchen. Ich verabschiede mich für heute, bleib neugierig und ich ermutige dich ausdrücklich, auch bei der nächsten Folge wieder reinzuhören. Bis zum nächsten Mal.